Stell dir vor, du gehst aus dem Haus. So eine ganz typische Alltagsszene. Was nimmst du mit? Du nimmst deinen Schlüssel mit. Nein, du nimmst deinen Nähschlüssel mit. Meistens ja so ein Paket. Und hast damit was in der Tasche. Du hast das Recht auf Zutritt, wenn du wiederkommst. Ich bin Hausbesitzer. Ein Ich bin. Du nimmst dein Portemonnaie mit in so einer Szene. Und damit hast du Zugriff auf Barmittel. Was hast du? Du hast Zahlungsmittel. Ich habe Zahlungsmittel. Ich habe Geld. Du hast deinen Personalausweis in der Tasche. Nein, hier, da gehört er hin. Der Personalausweis. Ich bin Deutscher. Ich bin Niederländer. Ich bin Spanier. Ich bin Europäer. Du hast also die Zuversicht, dass du wiederkommen darfst. Die Menschen, die mögen dich. Ich bin geliebt. Oder stellt euch Kinder vor, mit welchem Status liegen Kinder abends im Bett? Sie rufen nachts nach Mama und Papa und sie wollen und mögen spüren, dass sie geliebt sind. Ich bin geliebt. Ich bin gewollt. Da vergewissern sich Paare immer wieder einander, ob sie noch lieb haben. Ich bin geliebt. Das will man dann hören. Nicht nur hören, sondern auch erkennen und spüren. Ich bin. Andere müssen immer wieder überprüfen, wie sieht das Konto denn aus? Ist noch genügend da? Bin ich noch zahlungsfähig? Ich bin. Ihr Lieben, es geht um dieses Stichwort Gewissheit. Ich habe es, ich bin es, ich darf es. Ich habe meinen sicheren Arbeitsplatz. Ich bin ein geliebter Mensch. Ich bin Deutscher oder ich bin Niederländer oder Spanier. Und ich bin gewiss vom Status her, ich darf wiederkommen. Also Klarheiten. Stell dir mal vor, wir drehen das Ding um, diese Beispiele, und es gibt keine Gewissheit. Kennt ihr die Szene? Der Griff, wo sind meine Schlüssel? Schon mal erlebt? Oder rede ich jetzt was Fremdes? Das ist Chaos. Und das geht dann also mit einem Pulsoximeter, können wir dann mal das messen. Und wenn man den Adrenalinspiegel messen würde, der geht auch nach oben. Schlüssel sind weg. Solche Szenen. Oder wo ist mein Portemonnaie? Obwohl, das Portemonnaie ist ja nicht so wichtig. Und die Papiere sind auch nicht so. Aber die ganzen Karten und Papiere und Ausweis und alles. Also, das ist ja, Schlüssel und Portemonnaie ist ja noch harmlos. Aber die Frage, darf ich wiederkommen? Wenn das nicht so klar ist, darf ich wiederkommen? Die mögen mich noch? Mögen die mich noch? Die Frage. Oder aus Kinderperspektive, wo sind Mama und Papa? Oder noch eine Eskalationsstufe, Gott, hast du mich vergessen? Statusfragen, alles Statusfragen. Könnt ihr euch reindenken in solche emotionalen Lagen, was beim Menschen abgeht, bei denen diese Statusfrage im Moment gerade nicht so klar ist, wo das ungewiss ist, wo also die Gewissheit, wie hier im Bild jetzt zu sehen, eher vernebelt ist, wo ein kleines Wörtchen vor diese Silbe kommt, nämlich Ungewissheit. Ungewissheit. Und die Fragen drehen sich um, die heißt nicht mehr, ich habe, ich bin, sondern sie sind, hab ich es? Bin ich es? Dann sieht das schon nicht mehr so toll aus. Dann sieht das auch nicht mehr so ganz motiviert aus, die Szene, in denen solche Menschen unterwegs sind. Und solche Menschen, könnt ihr euch vorstellen, könnt ihr euch reindenken in solche Szenen, die torkeln eher durch die Gegend. Also wenn man nur den Schlüssel verloren hat, dann läuft man irre irgendwo durch die Gegend und sucht wie bekloppt alles ab. So, also ein bisschen hektisch, ja, in solchen Szenen. Aber solche Szenen so, darf ich wiederkommen? Wer bin ich? Und wo gehöre ich hin? Das bringt uns richtig von der Rolle weg. Das zerstört unsere Motivation. Das zerstört unsere Lebensperspektive. Da sinkt der Lebensmut und die Motivation Richtung Nullpunkt. Solche Szenen könnt ihr euch vorstellen, ja? So, na, ich sehe, nicken, okay. Wenn das so ist, dann können wir jetzt einen Schritt weitergehen. In der Bibel wird solch eine, ich nenne sie entgeisterte Szene beschrieben. Die steht im Johannesevangelium, Kapitel 21, die Verse 1 bis 14. Und das lesen wir jetzt mal. Ich lese das laut und ihr könnt ja gerne mitlesen und aufpassen, wenn ich mich verlese, könnt ihr mal eben einen laut von euch geben. Danach offenbarte sich Jesus den Jüngern wiederum am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren beisammen Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael von Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern. Simon Petrus spricht zu ihnen, ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm, so kommen wir auch mit dir. Da gingen sie hinaus und stiegen sogleich in das Schiff. Und in jener Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen geworden war, stand Jesus am Ufer. Doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Da spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr einziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Simon Petrus, es ist der Herr. Als nun Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er das Obergewand um sich, denn er war nur im Untergewand und warf sich in den See. Und dann geht es mit Vers 8 weiter. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Schiff, denn sie waren nicht fern vom Land, sondern etwa 200 Ellen weit und zogen das Netz mit den Fischen nach. Wie sie nun ans Land gestiegen waren, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und einen Fisch darauf liegen und Brot. Und Jesus spricht zu ihnen, bringt her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz auf das Land, voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus spricht zu ihnen, kommt zum Frühstück. Aber keiner der Jünger wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt es ihnen und ebenso den Fisch. Das war schon das dritte Mal, dass sich Jesus seinen Jüngern offenbarte, nachdem er aus den Toten auferweckt war. Soweit Gottes Wort. Ihr Lieben, die Jünger waren in dieser Szene entgeistert. Jesus gekreuzigt, tot, weg. Sie saßen da und ihr Status war weg. Ihr Vertrauen war weg. Wer sind wir jetzt? Wir Jünger Jesu, was hatten sie für tolle Ideen und Vorstellungen entwickelt? Wir sind die Nachfolger des Messias und wir sind sogar die Kompagnons des Brotvermehrers und des Heilers, des mächtigen Heilers. Wir waren. Wer sind wir denn jetzt? Und was ist jetzt unser Status? Diese Frustsituation, diese Enttäuschung liegt über der Jüngerschaft. Und Petrus sagt dann ganz gefrustet in dem, was wir gelesen haben, ich gehe jetzt fischen. Wir könnten auch sagen, ich gehe wieder fischen. Jetzt, da alle Hoffnung weg ist, Jesus ist weg, und wer sind wir jetzt? Wer sind wir jetzt? Also der Not gehorchend, ich muss was zu essen haben, ich will überleben, ich will schlicht überleben, er geht fischen. Das kann ich. Ich gehe deshalb wieder fischen. Ich kann es, weil es mein persönliches Profil hergibt, ich habe Fischer gelernt, ich kann das, ich mache mich wieder auf den Weg. Und nun wieder die ganzen Mühen des Alltags. Wieder der Natur auf Gedeih und Verderb ausgeliefert sein, wieder leere Netze haben. Leere Hände, leere Netze. Vielleicht kommt uns das ja auch bekannt vor, so eine Szene. Tag für Tag das Gleiche. Aufstehen, arbeiten, alles grau in grau. wenig Freude, irgendwie den Tag so überstehen, über die Runden kommen, mit all den Mühen und Plagen und dann abends ganz müde ins Bett fallen. Mehr oder weniger gut schlafen, bis alles wieder von vorne losgeht. Bekannt sowas? Oder geht das in Augustin anders? Manchmal scheint die Mühe etwas von Erfolg gekrönt zu sein. Dann sieht man abends, man hat etwas geschafft, so ein kleines Erfolgserlebnis. Das tut gut, ab und zu, so ein paar lichte Momente. Doch oft hat man auch das Gefühl, es ist alles vergeblich. Was man tut, vergeblich oder ist auch viel zu wenig, was dabei rüberkommt. Aber zu mehr reicht oft die Kraft auch nicht. Und dann die Frage, dann die bange Frage, was gibt meinem Leben Farbe mitten im grauen Alltag? Und das kann doch noch nicht alles gewesen sein. Das ist unsere Frage, die dann sich hochzieht. Wenn wir solche Szenen aus unserem Leben können, können wir hier an der Stelle in der Bibel weitermachen. In Vers 3 wird nämlich so eine Szene beschrieben und die heißt dann, sie stiegen ins Boot und fuhren hinaus auf den See. Aus dieser Notsituation heraus. Sie fuhren hinaus auf den See, aber während der ganzen Nacht fingen sie keinen einzigen Fisch. Vers 3, so steht das da. Die leeren Netze, ihr Lieben, waren nicht das Hauptproblem. So etwas kannten sie. Sie waren Fischer. Das kommt schon mal vor. Aber der verlorene Status und damit das verlorene Vertrauen zur Person Jesu und dann noch der Misserfolg, das war ein bisschen zu viel. Das war eine Mütze zu voll. Leere Netze. Wie es den Nachfolgern Jesu damals emotional ging, das steht nicht in unserem Text. Aber ich glaube, wir können uns gut reindenken, mit welcher emotionalen Lage die Jünger da gerade mit diesem Status unterwegs waren, was so viel für sie unklar war. Wir können also erstens aus unserem Textabschnitt erkennen, dass im Wort Gottes so ein Status beschrieben wird, ein Status von Ungewissheit. Erstens. Aber das geht ja weiter. Wenn es erstens gibt, gibt es auch zweitens. Dann beschreibt die Bibel an dieser Stelle als zweite wichtige Erkenntnis Folgendes, nämlich die Spannung und das Erleben zwischen dem Dunkel der Ungewissheit, wie wir es gerade mal so uns vor Augen gestellt haben, zwischen dieser Ungewissheit und dem verlorenen Vertrauen auf der einen Seite und dem Anbruch von Neuem, so am Horizont, so ein kleiner Lichtschimmer auf der anderen Seite. Wie ihr das so im Bild hier sehen könnt. Das erste Morgenlicht, das vermittelt eine Ahnung, da passiert was. Es könnte sich was wenden. Und im Vers 4 wird uns das auch beschrieben. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer. Zunächst erstmal nur das, ein Lichtschimmer. Und Vers 5 heißt es dann, spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Jesus demonstriert hier an der Stelle nicht den großen Auftritt, dass er plötzlich da ist, so tada, ich bin jetzt der große Meister und er jubelt ihnen ein Erlebnis nach dem anderen dahin und plötzlich große Wunder da, links und rechts und die stehen da mit offenem Mund und staunen. Nein, er holt sie sehr, sehr einfühlsam ab, auf einer sehr grundlegenden existenziellen Ebene. Er fragt sie, habt ihr zu essen? Seid ihr versorgt? Was braucht ihr? Und ihr Lieben, das Essen steht hier für mehr als nur für Nahrungsaufnahme. Es ging nicht nur um Nahrungsaufnahme. Nein, Jesus sieht ja, er weiß ja, wo sie am Zweifeln sind. Er kennt sie ja durch und durch. Er kennt ihre Ungewissheit und ihren Vertrauensverlust in seiner Person. Und dann, ihr Lieben, dann erleben die Jünger ein sehr vertrautes Muster. Das, was ihnen schon bekannt vorkam. Das kannten sie von Jesus. Nämlich, er spricht eine Einladung, ein Angebot aus, und ab da ahnen sie etwas. Werft das Netz zur rechten Seite des Bootes, und dann sagt er nicht, könnte, möchte, dürfte, sondern da steht, so werdet ihr finden. Also in relativer Klarheit. Wen spricht Jesus da eigentlich an? Er spricht nicht irgendwelche Laien an. Jesus sagt morgens, im Morgengrauen, werft das zur rechten Seite. Sie hätten jetzt mit ihrem Fachverstand, sie waren Fischer, mit ihrem Fachverstand antworten können, du weißt du was, Hör auf zu quatschen mit so einem Blödsinn. Die Fangzeit der Nacht ist vorbei. Morgens fängt man nicht. Und außerdem, du Junge, hör mal zu, wir haben jahrelange Erfahrung. Wir wissen, wie das Zeug läuft. Lass uns bitte in Ruhe mit so einem Unsinn. Steht das da? Nee. Die Jünger erleben nämlich ein Muster. Und in der Sprache der Bibel hören sie, und sie hören nicht nur auf diesen Blödsinn, fachlich war das ja Quatsch, was Jesus sagt, sondern sie sind auch gehorsam. Sie sind gehorsam. Und dieses Muster, und das gucken wir uns jetzt mal an, dieses Muster läuft in drei Schritten ab. Das können wir danach. Jesus spricht erstens was aus, nämlich eine Einladung und hier als Frage formuliert. Die Frage, wir lesen sie hier mal, Jesus bietet an, er lädt ein, habt ihr nichts zu essen? Das ist die Einladung, der erste Punkt, was Jesus ihnen anbietet. Und dann zweitens, die Reaktion der Jünger heißt hier, sie schenken diesem, in Klammern, diesem fachlichen Blödsinn, schenken sie Gehör, daraus wird Gehorsam und sie tun es entgegen allen Regelwerken des Fischerhandwerks. Und drittens, daraufhin passiert im wahrsten Sinne des Wortes ein Wunder oder wir können auch sagen Wunderbares. Diese drei Steps sind biblisches Grundprinzip. Die Jünger handeln nach diesem Grundprinzip und wir lesen, es wirkt. Es bewirkt entgegen allen fachmännischen Fischereikenntnissen einen vollen Fang. Einen vollen Fang. Vers 11, und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Voller geht's nicht. Und was erleben die Jünger dann? Sie erkennen in dem Zusammenhang, das kann man sich so vorstellen am Horizont, sie erkennen, es ist der Herr. Diese Erkenntnis, dieses gegenseitige Zurufen, dieses Zuraunen, es ist der Herr in der Situation, das bewegt bei den Jüngern etwas. Und aus dem nächsten Schritt, der dann so erkennbar ist, entsteht und bewegt sich etwas. Sie erkennen an der Grenze zwischen der kaputtmachenden Ungewissheit und dieser lähmenden Dunkelheit, der Ungewissheit, im aufkommenden Morgenlicht auf der anderen Seite die Vergewisserung. In diesem Spannungsfeld sind sie da unterwegs. Und deshalb ist dieses Erleben der Jünger, ihr Lieben, ist dieses Erleben der Jünger am See Tiberias ein hilfreiches, ich nenne es bewusst, Grundsatzerleben. Es gilt nämlich für alle Zeiten, nicht nur damals bei den Jüngern, es gilt auch heute und ist für uns erlebbar, ich möchte sogar sagen nachlebbar, wenn wir uns auf seine Stimme einlassen. Genauso wie die Jünger, auch auf Situationen, wo wir sagen, fachlich kann da gar nichts passieren. Jesus hat andere Grenzen als wir mit dem, was wir uns denken können. Im übertragenen Sinne also unsere Netze immer noch mal wieder auswerfen, auch wenn es nicht geboten scheint, fachlich, nach dem, was wir erkennen können. Also auswerfen und nicht resignieren. Und gerade dann, wenn wir in der Dämmerungszone unserer persönlichen Ungewissheit gerade unterwegs sind und wenn wir uns dann eher so durchlavieren und versuchen, wie kommen wir über die Runden? Gerade dann sind wir eingeladen, in diesen drei Schritten zu denken und uns zu erinnern. Dann gilt es, diese drei Schritte zu kennen. Wohl dem, der die Bibel dann kennt und darin zu Hause ist. Und dann, was passiert dann? Dann erleben die Jünger Fülle. Fülle. Im Bild gesprochen, nein, nicht im Bild gesprochen, sondern im Wort gesprochen mit einer Zahl. Wir haben es gerade gelesen, 153 erleben sie. 153, warum 153? Habt ihr schon mal drüber nachgedacht? Von der biblischen Zahlensymbolik her ist 153 eine ganz besondere Zahl. Es gibt mehrere Erklärungen dafür. 153 ist nämlich das Ergebnis aus 12 mal 12 plus 3 mal 3. 12 steht für die Stämme Israels und 3 ist die Zahl Gottes, Dreieinigkeit. Das ist eine Erklärung, also 153 für die Vollkommenheit und Fülle Gottes. Oder eine andere Erklärung, 17 ist die sogenannte biblische Vollendungszahl. Die Addition der Zahlen 1 bis 17 ergibt, ihr könnt es raten, 153. Oder eine dritte Erklärung, die Zahl 9. die Zahl 9 abgeleitet aus der Zahl der Geistesfrucht. Galater 5, Vers 22 wären ja 9 Aspekte. Da wird nicht von Früchten des Geistes, sondern in der Einzahl die Frucht des Geistes in 9 Ausprägungen gesprochen. 9 steht für die Zahl und 9 mal Vollendungszahl 17 ist gleich 153. Übrigens die Quersumme von 153 ist wieder 9, also volle Zahl der Geistesfrucht. Also 153, merkt euch die Zahl, das hat zu tun mit Fülle, mit viel, mit Gutgehen. Wenn dich morgen jemand fragt, wie geht's dir gerade, was antwortest du dann? 153. Super, verstanden. Ich brauche es nicht weiter erklären. Keine langen Sätze, keine langen Reden. Vor allem, man muss nicht sagen, wird immer gefragt, wie geht's dir gerade? Und dann fängt man, ja, was sagst du jetzt? Sag ich jetzt wirklich, wie es mir geht? Aber wenn es dir gut geht, sag einfach 153. Jeder, der im Gottesdienst war, weiß dann Bescheid. Gut. Und dann das Schönste, ihr Lieben, an der Geschichte. Das Schönste, Jesus spricht zu ihnen, kommt her und frühstückt. So steht es in der Elberfelder. Und was passiert da? Sie erlangen in dem Moment Gewissheit. Denn sie wussten, es ist der Herr. Es ist der Herr. Und ihr Lieben, dann haben die Jünger an der Stelle, und das ist für uns nachvollziehbar auch heute, diesen Dreiklang durch. Sie haben also ein Erleben von der Ungewissheit in die Vergewisserung hinein, bis sie dann wirklich zur Gewissheit erkennen für sich. Und es heißt wieder für sie, ich habe es, ich bin es, ich darf es. Ich bin ein Nachfolger. Und von der Ungewissheit bedrängt erleben sie die Vergewisserung bis zur Gewissheit. Und Jesus lädt sie dann ein, kommt, Frühstück, alles ist bereit. Und sie sehen das Kohlenfeuer, den gebratenen Fisch dazu, das geröstete Brot. Und sie erkennen den Herrn daran, wie in welcher Art und Weise er sie anspricht. Und diese Einladung, das, was sie dann auch erleben, es ist wie ein Nachhausekommen. Bei ihm sein, Jesus nahe zu sein und ihn zur Gewissheit erkennen. Fülle leben, Fülle erleben. Und daraus wächst dann das tiefe Vertrauen, ich bin Gottes Kind. Ich bin es. Martin Schleske, hier ein Buch von ihm kann man wahrscheinlich am Büchertisch auch kaufen, sehr interessantes Buch, das heißt Der Klang. Er ist ein Geigenbauer, der Martin Schleske. Ein Zitat aus seinem Buch, wer sich geliebt weiß, der kommt nicht als Bettler. Er kommt aufrecht und selbstbewusst. Auch kommt er nicht erst dann, wenn er etwas vorweisen kann. Er leistet es sich, seine Bedürftigkeit zu zeigen. Denn er weiß sich geliebt. Zitat Ende. Er weiß es, ich bin. Ich bin Gottes Kind. Mit dieser Qualität von Gewissheit, ich bin ein Kind Gottes, genießen die Jünger das Frühstück und die Beziehung zu Jesus. Und die Frage, mit welchem Status sind die Jünger unterwegs, können wir zu der Erkenntnis kommen und das heute Morgen mitnehmen. Ich bin ein Kind Gottes und können klar sagen, ich habe Vertrauen zu Jesus, dem Herrn. Das beschreibt den Status der Jünger. Oder wir können auch aus dem Gang der Geschichte erkennen, ich habe wieder das Vertrauen. Ich bin jetzt wieder klar und habe meinen Status klar vor Augen. Und dann was Interessantes, auf die Frage, mit welchem Status sind die Jünger unterwegs, kommt noch ein interessantes Erleben. Nämlich in der Geschichte heißt es ja, es ist alles bereit, Jesus hat alles vorbereitet, da ist Feuer, da ist Fisch drauf, da liegt Brot geröstet, es fehlt an nichts. Und was sagt Jesus? Er sagt trotzdem zu den Jüngern, Vers 10, bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Ist das nicht irgendwie ein ganz fürsorglicher und auch ein ganz wertschätzender Umgang unseres Herrn? Sie, die Jünger, die beschenken, sie dürfen von dem, was sie aus der Fülle nehmen, sie dürfen das jetzt mit einbringen. Sie dürfen das dazugeben, das, was sie jetzt haben. Und ihr Lieben, das ist im Grunde genommen genauso ein Bild für uns und vor allen Dingen für Gemeinde. Das, was wir von Jesus nehmen, aus seiner Fülle, unsere Gaben, unsere Begabungen, das, was wir an Fülle erleben, dürfen wir immer wieder einbringen. Und nicht irgendjemand bringen, auch wenn wir es im Gemeindedienst unsere Gaben mit einbringen. Wir dürfen es ihm bringen, weil wir aus dieser Fülle, Stichwort 153, leben und aus diesem wunderbar Geschenkten etwas einbringen dürfen für die Gemeinschaft mit dem Herrn. Denn dieses Setting am Kohlenfeuer ist ja Beschreibung von purer, tiefer Gemeinschaft mit dem Herrn. Und was ist Gemeinde Jesu heute anderes als pure Gemeinschaft mit dem auferstandenen Christus? So, und deshalb ist das die Einladung, sich darauf einzulassen, eben aus dieser Fülle zu leben, aber eben auch aus dieser Fülle wieder was einzubringen. Wenn wir die Frage mal abändern für die Jünger und streichen die durch und sagen jetzt persönlich, mit welchem Status bist du denn gerade unterwegs heute Morgen? Wie geht es dir mit der Frage? Mit welchem Status bist du unterwegs? Ist das die Antwort, wie wir sie für die Jünger erkannt haben und erkennen konnten? Oder steckst du gerade in einer Ungewissheit? Oder bist du gerade unterwegs und erkennst sowas wie eine Vergewisserung? Oder genießt du in vollen Zügen Gewissheit? Mit welchem Status bist du gerade unterwegs? Lass die Frage einfach mal nachschwingen. Ich fasse zusammen. Erstens, die Bibel beschreibt unseren Status. Von Ungewissheit über Vergewisserung bis zur Gewissheit. So realistisch beschreibt die Bibel solche Situationen. Und zweitens, wer sich auf Jesus einlässt, trotz aller fachlichen und nach unserem Kenntnisstand bekannten Situationen, wer sich auf Jesus einlässt und dann mit Gehorsam reagiert, der erlebt Wunder und Wunderbares. Stichwort Vergewisserung und die Fülle 153. Drittens, wer in Gemeinschaft mit Jesus lebt, wie die Jünger, wie wir es gelesen haben, wie die Jünger es in unserem Text tun durften, der genießt tiefen, tiefen Frieden der Gewissheit. Jesus offenbart sich also. Und die Bibelstelle aus der